Ja, Elia, ein Mensch wie wir. Das ist nicht das Thema von der heutigen Predigt, sondern das Thema von einer Predigtreihe. Es geht also dabei um den Elia. Der Elia war der grösste Prophet vom Alten Testament. Und doch sagt Jakobus in seinem Brief, der Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und wenn wir uns heute mit dem Elia befassen, dann wollen wir ihn nicht nur einfach als Vorbild sehen, sondern wir wollen auch seinen Gott näher kennenlernen. Und das wird unser Leben verändern und fruchtbar machen. Vorausgesetzt, wir lassen uns darauf ein. Der Name Elia erscheint zuerst mal in der Bibel im 1. Königebuch, Kapitel 17, im Vers 1. Und in den meisten Übersetzungen fängt das Kapitel 17 mit dem Wörtli «und» an. So ein scheinbar unbedeutendes Wort ist aber nicht unwesentlich. Es hat uns etwas zu sagen. Nämlich, dass das Kapitel 17 eng zusammenhängt mit dem vorangehenden Kapitel. Das vorangehende 16. Kapitel ist aber eins der traurigsten Kapitel der ganzen Bibel. Es berichtet über Menschen, die ihre Macht missbraucht haben. Und zwar, nachdem der Salomo sein Sohn, der Rehabeam, König geworden ist, hat eine Schreckensherrschaft angefangen. Vom Volk Israel sind 10 Stämme abgefallen und haben ein eigenes Reich gegründet. Und das war das Nordreich. Und der erste König vom Nordreich, das war der Jerobeam. Und der hat im Nordreich, im Süden vom Nordreich, wir sehen vielleicht da noch etwas, da haben wir im Norden Israel, das ist Nordreich, ein bisschen dunkler, und dort im Nordreich, im Süden davon, im Bethel, der gäre Punkt, und im Norden, in Dan, hat er je einen Tempel bauen lassen. Und er hat da drin Stierbilder aufgestellt. Und er hat das Volk Israel zum abscheulichsten Götzendienst verführt. Und damit hat er den Zorn von Gott auf sich gezogen. Und dann ist sein Sohn Nadab König geworden. Der war gleich wie sein Vater. Bereits 2 Jahre später ist er durch den Bascha, einen Putsch von ihm, beseitigt worden. Und der Bascha, der war noch schlimmer als alle Könige vorher. Die 24 Jahre von seiner Herrschaft, die waren eine mörderische Zeit. Als er gestorben ist, ist der Ela auf den Thron gekommen. Sein Sohn. Und er ist nach 2 Jahren vom Simri ermordet worden. Und der Simri, der hat es gerade einmal 7 Tage geschafft auf dem Thron. Als er nämlich festgestellt hat, dass der General Omri mit seinem Heer Richtung Hauptstadt gezogen ist, da hat er Panik bekommen und er hat in seiner Verzweiflung den Palast angezündet und ist dort in den Flammen umgekommen. Und dann hat er Omri regiert, 6 Jahre lang. Und nach 6 Jahren ist der Ahab, sein Sohn, König geworden. Und der Ahab war ein Meister von den politischen Schachzügen. Aus diesem Grund hat er die phönizische Prinzessin Isabel geheiratet. Und zu selber Zeit sind die Phönizier durch ihren Handel eine Art Weltmacht gewesen. In allen Häfen sind Schiffe der Phönizier gelegen. Und das war natürlich für den Ahab ein Prestige. Aber für das Volk Israel ein ganz schwerer Schlag. Von Anfang an hat als erstes die Isabel in der Hauptstadt vom Nordreich, also in Samaria, hat sie den phönizischen Götzenkult eingeführt. Für den Baal und für das Astarte hat man prunkvolle Tempel gebaut und der Baalskult ist Staatsreligion geworden. Das heisst, die Anbetung vom wahren Gott Israels war verboten gewesen. Propheten hat man verfolgt und das öffentliche Leben war von der heidnischen Religion beherrscht gewesen. Aber etwa 7000 haben ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt. Ganz im Stillen haben sie weiterhin ihren Gott angebetet. Aber rein äußerlich war vom Glauben an Gott nichts mehr zu sehen. Viele haben resigniert und haben sich gesagt, jetzt ist alles aus. Nie mehr werden die Glanzzeiten zurückkommen, wo wir noch in besonderer Art und Weise Gegenwart und Geborgenheit von Gott haben dürfen erleben. Aber nein, Gott hat einen neuen Anfang geschaffen. Das kleine Wort «und» am Anfang von Kapitel 17, wo eben von dem Schreckenskapitel 16 zum Kapitel 17 überleitet, ist Signal dafür, dass Gott eine neue Zeit schenken will. Unsere Zeit heute, die ist sicher nicht eins zu eins zu vergleichen mit der Zeit von dortmal. Und doch Aberglauben. Und dazu gehört eigentlich alles, was uns wichtiger ist als Gott. Der Aberglauben und Gottlosigkeit sind bis heute an der Tagesordnung. Christen, die sich zu Jesus Christus bekennen, die werden als Fundamentalisten abgestempelt. Und die Zahl von denen, die kompromisslos Jesus nachfolgen, ist immer noch sehr klein. Hat der Glaube an Gott versagt? Ist das Christentum am Ende, so wie wir das da und dort lesen können? Nein. Gott möchte einen neuen Anfang schenken. Auch wenn es zur Zeit nicht sehr hoffnungsvoll aussieht. Gott gibt nicht auf und er kommt auch nicht in Verlegenheit. Wo immer er in unserem Leben oder auch in der ganzen Gemeinde sein Und setzen kann, ist es nicht aus. Ist es nicht fertig. Sondern Gott will einen neuen Anfang schenken. Und vielleicht bist du zur Zeit geistlich gesehen an einem Tiefpunkt angelangt. Du bist irgendwie frustriert, enttäuscht, hast resigniert. Und dein Leben sieht ganz anders aus als christlich. Und doch irgendwo weißt du, es gibt ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott, wo du Gott persönlich erlebt hast. Und du sehnst dich danach. Und das ist die grosse Chance für uns. Gott hat dich, Gott hat mich nicht abgeschrieben. Er will uns einen ganz neuen Anfang schenken. Die Frage ist nur, ob du willst und ob du darauf eingehst. Und wenn ja, dann wird Gott durch seinen Geist und durch sein Wort in deinem Leben und in deinem Herz wirken. Wir lesen also im 1. Königbuch, Kapitel 17, Vers 1. Und es sprach Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israel lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es dir. Plötzlich aus dem Dunkel raus steht da ein Mann vor dem gottlosen, mächtigen König, der im Namen von Gott ihm das Gericht ankündigen tut. was ist denn das für ein Mann? Er ist ein Prophet und er heißt Elia. Und der Name Elia ist zusammengesetzt aus den zwei bedeutendsten Gottesnamen in der Kurzform. Elohim und Yahweh. Allein schon sein Name Elia ist so ein richtiger Paukenschlag. Dafür, dass etwas Neues anfängt. Denn es bedeutet der Name nichts anderes als mein Gott ist Yahweh. Vom Elia wissen wir, dass er aus Tischbe in Gilead kommt, also aus einem Bergdorf, da der gelbe Punkt auf der rechten Seite, vom Ostjordanland. Menschen dort haben in einfachen Steinhäusern gelebt. Und in dieser kargen, wilden Berggegend haben die Leute von ihren Herden gelebt. Vom Elia wissen wir eigentlich sehr, sehr wenig. Es wird uns nichts gesagt über seine Kindheit. Wir erfahren nichts über seinen Vater oder über seine Mutter. Der Elia hatte keinen Stammbaum. Er hatte keine Bildung. Er war weder Priester noch Theologe. Und wir fragen uns, woher nimmt der Elia Kraft und den Mut und auch die Vollmacht als sogenannter Nobody vor dem mächtigen König Ahab zu stehen und ihm die harte Botschaft auszurichten. Er hat damit ja sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Wäre jetzt der Elia so eine Art Halbgott gewesen, so ein Superman, dann hätten wir recht, wenn wir würden sagen, ja, was soll der Elia mit mir zu tun haben? Ich oder wir können uns überhaupt nicht mit dem Elia vergleichen. Aber was hat der Jakobus über den Elia gesagt? Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Also der Elia, der hat Sorgen gehabt, Problem, innere Konflikt, Angst, wie du und ich. Aber was ist denn sein Geheimnis gsi? Woher nur hat der Elia seine Kühnheit, seine Vollmacht und seine Autorität genommen? Und damit sind wir beim heutigen Predigtthema, nämlich das Geheimnis von seiner Vollmacht. Der erste Punkt, der Elia ist vor Gott gestanden. Der Elia hat sich selber mit diesen Worten dem König Ahab vorgestellt. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Was hat er auch damit sagen? Für ihn war klar, jetzt in dem Moment, ich sehe nicht den gottlosen König Ahab vor mir, sondern Gott, der Herr. Und ich stehe jetzt nicht vor dem Mann, der mir etwas antun kann, sondern ich stehe vor einem lebendigen, gegenwärtigen und handelnden Gott. Der Elia hat Gott wahrgenommen. Seine Beziehung zu Gott war so eng, dass er sich seiner Gegenwart in jeder Situation bewusst war. Er hat quasi Auge in Auge mit Gott gelebt. Und sein Leben ist Gott total zur Verfügung gestanden. Räumlich gesehen ist er zwar vor einem Ahab gestanden, aber letztlich war er abhängig von seinem Gott. Das Geheimnis von seiner Vollmacht war nicht sein Selbstvertrauen, nicht sein Selbstbewusstsein, sondern sein Gottesbewusstsein. Jemand hat gesagt, der gottlose König war zwar mächtig, Aber in der Hingabe an den allmächtigen Gott war Elia vollmächtig. Weil Gottes Geist den Elia vollmachen konnte, hatte Elia echte Vollmacht, dem gottlosen König Gottes Meinung auszurichten. Also der Elia ist nicht ein Held gsi, sondern er ist vor Gott gestanden. Und das ist seine Kraft gsi. Und bis heute sucht Gott Leute, die den Mut haben, sich ganz und gar an den lebendigen Gott zu hängen. Wo stark sind in ihm, abhängig von ihm. Nicht grosses Selbstvertrauen, nicht ein grosses Selbstbewusstsein ist gefragt. Unser Selbstbewusstsein reduziert uns nur auf uns selber. Unser Selbstvertrauen kann nur aus unseren begrenzten Möglichkeiten handeln. Was wir brauchen, ist ein Gottesbewusstsein, ein Gottvertrauen, wo alles von ihm, vom lebendigen Gott, erwartet. Und dazu brauchen wir Stille. Das Alleinsein mit Gott. Und von Elia können wir lernen, das tiefste Geheimnis von seiner Kraft und von seiner Vollmacht war der lebendige Gott. Und vielleicht ahnen wir, was das uns ganz persönlich zu sagen hat. Damit Gott durch uns, in unserer Umgebung, der Familie, in unserem Umfeld, in unseren Nachbarn, am Arbeitsplatz, etwas bewirken kann, brauchen wir die Stille. Die Stille von Gott. Nur dort können wir die Kraft von Gott über und den Mut, der uns bevollmächtigt für unseren Auftrag. Und zwar nicht nur hin und wieder sollen wir die Nähe von Gott suchen. Indem wir beten, die Bibel lesen, auf ihn hören. Sondern tagtäglich. Und das nicht einfach so 2-3 Minuten am Tag, damit wir kein schlechtes Gewissen haben müssen, sondern uns können sagen, ich habe schließlich stille Zeit gemacht. Was würde sich denn alles ändern in unserem Leben, wenn wir glauben würden, dass Gott da ist? Da, wo wir sind. Was würde sich alles in unserem Leben ändern, wenn wir glauben würden, dass Gott keine Situation von unserem Leben egal ist, sondern dass er zu jeder Situation von unserem Leben eine Meinung hat und Kraft zum Handeln. Da habe ich gelesen, ein echter Glaube ist Hingabe aus Vertrauen an Gott mit der Überzeugung, dass Gott an mir und durch mich kraftvoll handeln will. Nur wenn wir uns dem gegenwärtigen Gott hingeben, uns ihm total zur Verfügung stellen, dann können wir aus der Kraft und der Fülle vom Geist Gottes leben. Und nur im Vertrauen auf seine Allmacht können du und ich die Kraft von Gott und seine Möglichkeiten erleben. Und vergessen wir nicht, der Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Gott baut sein Reich und er ruft Menschen, er ruft sein Volk durch Menschen wie dich und mich. Ein zweiter Punkt. Der Elia hat auf Gottes Wort vertraut. Seine Botschaft an König Ahab lautet: Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Und aus dem Jakobusbrief erfahren wir, dass dieser Botschaft nach einem Gebet vorausgegangen ist. Dort lesen wir vom Elia: Er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Da können wir uns noch fragen, wie hat denn Elia die Kühnheit gehabt, so zu beten? Das hat er nicht einfach so aus freien Stück einfach so gemacht, weil er den Eindruck hat, jetzt will ich einmal ein bisschen zeigen, was ich für eine Gebetsmacht habe. Nein, die Grundlage von seinem Gebet war das Wort von Gott. Denn nicht nur einmal hat Gott durch den Mose am Volk von Gott mitteilt, und das können wir zum Beispiel nachlesen im 5. Buch Mose, Kapitel 11, Vers 16 und 17. Hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und dient anderen Göttern und betet sie an, sodass der Zorn des Herrn entbrenne über euch und schließe den Himmel zu, sodass kein Regen kommt und die Erde ihr Gewächs nicht gibt. Das Volk Israel ist unter dem Ahab wirklich von Gott abgefallen. Sie haben andere Götter angebetet. Durch das hat der Elia erwartet, so jetzt Gott, jetzt ist der Punkt erreicht, wo du das, was du angekündigt hast, jetzt auch sollst erfüllen. Für ihn war klar, der anhaltende Glaube von Gott ist gegeben. Also muss doch Gott eingreifen. Und der Elia hat gebetet zu Gott. Er hat erwartet, dass er eingreift. Und er hat sogar den Mut gehabt, den Glauben gehabt, vor dem Ahab zu stehen und ihm das anzukündigen. Es passiert. Aber wo ist die Antwort von Gott? Warum hat Gott geschwiegen? Jetzt muss er doch handeln. Sonst ist sein Ruf gefährdet. Sonst macht er sich unglaubwürdig. Der Elia hat gebetet. Nicht, weil er für sich einen persönlichen Wunsch gehabt hat. Nicht, weil er ein eigenes Interesse hat, weil er verwirklicht war. Sondern es ist ihm um der von Gott gegangen. Der Elia hat auch nicht gebetet, dass seine Rachegelüste erfüllt werden. Sondern ihm war das Anliegen, dass der von Gott erhalten bleibt. Und so hat er sich im Gebet aufs Wort von Gott gestützt, so wie wenn er so zu ihm gesagt hat, du hast doch gesagt. Wenn wir eine Zusage von Gott haben, auf die wir uns stützen können, dann sollen wir unsere Anliegen im Vertrauen und auch mit der Zuversicht von Gott bringen. Dass Elias im Gebet dem Willen von Gott entsprochen hat, zeigt sich erst dann in den folgenden Ereignissen. Gott hat nämlich sein Gebet erhört. 3,5 Jahre lang hat es nicht mehr geregnet. Über Israel ist während dieser Zeit kein Tropfen Regen mehr gefallen. Was für ein Better war doch der Elia, dass er durch sein Gebet den Arm vom allmächtigen Gott konnte bewegen. Der Elia war davon überzeugt, was Gott gesagt hat, das haltet er unbedingt und unter allen Umständen. Der Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Haben wir das erfasst? Der Gott von Elia ist der gleich wie unser Gott. Heisst das dann nicht, dass wenn wir beten nach seinem Willen, aufgrund von seinem Wort, dass wir dann den Arm von Gott bewegen können? Vorausgesetzt eben, wenn wir Gott beim Wort nehmen und ihm im Gebet daran erinnern, du hast doch gesagt. Ich fasse zusammen. Wir haben gesehen, Gott will einen neuen Anfang schenken. Dortmal, aber auch da. In unserem eigenen Leben, vielleicht auch in unserer Gemeinde da. Darum haben wir keinen Grund zu resignieren. Wo immer wir persönlich auch stehen. Und es ist so wichtig für uns, dass wir nicht auf unsere gemachten Erfahrungen bauen und schauen. Dass wir auch nicht auf unsere äußeren Umstände schauen, sondern auf unseren Herr. Der Elia ist unser Vorbild. Erstens ist er vor Gott gestanden. Das heisst, er hat ein Leben geführt, im Bewusstsein, dass Gott gegenwärtig ist. Seine Beziehung zu Gott hat sich nicht nur auf ein paar bestimmte Zeiten beschränkt, zum Beispiel auf einen Gottesdienst am Sonntagmorgen oder auf ein paar kurze Zeiten mit Gott. Nein, er hat im Alltag mit Gott gelebt, auf ihn vertraut, ihm ist er zur Verfügung gestanden. Und das Zweite, er hat sein Vertrauen auf das Wort von Gott gesetzt. Und er hat gebetet im Blick auf die Zusagen von Gott. Hat Gott beim Wort genommen. Lass dir von deinem Herr zeigen, was jetzt für dich konkret da ist. Amen.